Herr, schütze uns davor, begabt zu sein. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Samstagabend, also es geht jetzt um den morgigen Sonntag, und morgen am Sonntag haben wir einen Predigtext aus dem Propheten Jesaja. Und dieser Predigtext ist ein sehr, 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 sehr spannender, der ganz, ganz viele Sachen, die wir normalerweise so im Alltag glauben, dass das was besonders Cooles wäre, eindeutig widerlegt. Er steht im Kapitel Jesaja 49. Und jetzt ganz kurz zu sagen, wenn Sie da morgen hingehen, dann haben Sie ein bisschen einen Background. Dieses Jesaja-Buch ist ein sehr, sehr dickes. Und es ist deswegen sehr dick, weil es nicht nur von einem Propheten handelt, sondern mindestens von dreien. Also Kapitel 1 bis 39 ist der Mensch, der Jesaja ist. 40 folgend schließt sich nun der sogenannte zweite Jesaja an. Warum? Das werde ich dann gleich erklären. Und ganz am Schluss gibt es einen dritten Jesaja, also einen dritten Jesaja, der wahrscheinlich gar kein Jesaja ist, sondern nur einfach eine Sammlung diversester Prophetensprüche, die man also gar nicht zuordnen konnte und deswegen so irgendwie an das dicke Buch angehängt hat. Der zweite Jesaja ist der wirklich spannende ab 40. Ganz bekannt, also da kommt auch zu Weihnachten, kommt eine alttestamentliche Lesung aus dem zweiten Jesaja. Wieso? Naja, also der erste Jesaja, der lebt noch im sozusagen normalen Israel, in Jerusalem, und es sind ganz schwierige Zeiten und alle haben Angst, dass die mächtigen Völker kommen und sie militärisch niederwalzen, und in diesem Bereich lebt er. Der zweite Jesaja dagegen, da ist dieses Niederwalzen schon geschehen, der ist nicht in Jerusalem, nicht einmal in Israel, sondern eindeutig in Babylon. Babylonisches Exil. Also die Babylonier sind gekommen und haben so im Vorbeigehen dieses kleine Israel niedergewalzt. Die wollten eigentlich Krieg führen mit Ägypten, und das Israel war halt am Weg, und das haben sie einfach flach gemacht, ohne sich besonders darum zu kümmern. Und haben die Führungsschicht, sagt man, also alles, was irgendwie was zusammengebracht hat, nach Babylon exportiert. Dort haben die dann irgendwelche landwirtschaftlichen Arbeiten machen müssen, zwangsarbeitsmäßig vielleicht und so. Und also wir saßen an den Wassern Babylons und weinten. Daraus schließt man, dass sie also auch sehr viel so Bewässerungsarbeiten haben müssen, machen müssen, Euphrat, Tigris und so weiter und so fort. Gut, ohne jetzt da in irgendwelche Details einzugehen, die sehr oft sehr spekulativ sind, wissen wir, es gibt jetzt einen Typen, der ist so verarscht worden, anders kann man es nicht ausdrücken, so verlacht worden, weil er was völlig Irres gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Gott wird sich an uns erinnern, er wird uns nach Hause führen, sein Zorn ist vorbei. Jetzt haben die Leute eh schon den Propheten, die gesagt haben, seid nicht solche Volltrotteln, wenn es euch weiter so aufführt, dann wird was Furchtbares passieren. Haben es schon nicht geglaubt. Okay, können Sie Jeremia noch schauen. Dem aber, der gesagt hat, na, Gott hat euch jetzt vergeben, er führt euch zurück und kriegt eine neue Chance und alles kann von Neuem anfangen, weil Gott ist nicht so ein Erbsenzähler oder sowas, jetzt wird's wieder gut. Dem haben sie so überhaupt nicht geglaubt, dass nicht einmal sein Name überliefert ist. Er ist also ein anonymer Prophet, und den haben sie dann, wie es dann wirklich wieder so war, also die Perser kommen und die schicken dann die ganzen Verschleppten auch wieder nach Hause im Rahmen des persischen Großreichs, und die haben eine ganz tolle neue Chance. Diese Menschen, da haben sie dann gesagt, na, ist jetzt schon deppert, auf den haben wir nicht gehört, oder unsere Eltern haben nicht auf den gehört. Na, tun wir da zum großen Jesaja dazu, der schon sehr bekannt und verehrt war, weil irgendwie hat er anscheinend schon recht gehabt, weil wir sind da. Und was dieser Predigtext morgen aus Jesaja 49, die ersten 6 Verse, uns zeigt, ist, wie sehr der Jesaja darunter leidet. Also, er sagt da, ja, er ist schon im Mutterleib, es hat ihn Gott berufen. Und er hat ihm eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und gleichzeitig hält Gott seine Hand über ihn. Und er hat ihn, also den unbekannten Propheten, wir nennen jetzt den zweiten Jesaja, gemacht wie einen treffenden Pfeil. Und das klingt jetzt einmal alles sehr gut, und dann kommt das Blöde, wenn er sagt, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen. Diese Sache ist ganz massiv da bei dem armen Jesaja 2, der einfach die Wahrheit weiß und sagt, bitteschön, ein Prophet weiß durch Gottes Gnade die Wahrheit und ist verpflichtet, sie zu sagen. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun, nur insofern, wenn er also zum Beispiel darauf hinweist, also was weiß ich, ihr beutet zum Beispiel die Bauern aus, Beispiel Hosea, das geht nicht gut aus, also Gott wird es nicht zulassen, aber zunächst einmal geht es beim Propheten immer um das Sagen der Wahrheit. Und Menschen wollen sich sehr, 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 sehr ungern die Wahrheit sagen lassen. Deswegen hauen sie an und sind irrsinnig böse und bespucken ihn und führen sie auf wie die Arschlöcher. Am Schluss hat er recht, aber er leidet ganz furchtbar darunter. Ja, erstens mal habe ich begonnen mit dem Gebet, Herr, bitte verschone uns, besonders begabt zu sein. Besonders begabte Menschen haben es unglaublich schwierig. Deswegen sind zum Beispiel in diesen ganzen begabten Schulen de facto niemals begabte Menschen drinnen, sondern immer nur verzogene Belger, die von ihren Eltern für besonders begabt gehalten werden. Die meisten wirklich Begabten, auch Kinder und Schüler, sind ganz, ganz, ganz arm, weil sie ganz große Probleme haben, sich überhaupt einzufügen in eine Klassengemeinschaft, weil es einfach schwierig ist, wenn man immer schon alles kapiert hat und was die anderen nicht kapiert haben, es ist Fahrt und so weiter und so fort. Das Glück dabei ist, wirklich begabte, hochbegabte Menschen gibt es ganz, ganz wenige. Also das ist unglaublich selten. Also das liegt halt so im Bereich eines Euro-Millionen-Treffers. Also das kommt ganz wenig vor. Das ist das Gute. Aber alle wirklich Begabten sind total arm. Denken Sie zum Beispiel an den armen Michael Jackson, der nun als Musiker wirklich unglaublich begabt war. Und schauen Sie, wie der verkommen ist, bis er sie dann irgendwie mit irgendwelchen Drogen, Medikamente, sonst was de facto umgebracht hat. Aber davor war alles schon ganz, ganz furchtbar. Denken Sie an die herabfallende Nase und solche Furchtbarkeiten und die weißgebleichte Haut und was weiß ich was. Wirklich begabt zu sein bedeutet, furchtbar allein zu sein. Das ist in Bezug auf, was weiß ich, mathematische Intelligenz. Also es gibt ja irreste Geschichten von Mathematikern von Gauss angefangen, die ganz, ganz furchtbar gelitten haben in unserem Leben, in ihrem Leben, weil es kein Mensch verstanden hat. Ja. Du findest unglaublich begabte Menschen auf richtigen, ordentlichen Universitäten, nicht auf diesen aus dem Boden schießenden Privatunis und FHs, Zeigsbums, sondern richtig, richtig auf der Uni, wo du Leute hast, die sind also einzigartig. Es hat einmal einen lustigen Artikel gegeben, den habe ich gelesen. Da hat ein israelischer Mathematiker etwas erfunden, wie man den PIN-Code von Bankomaten knacken kann. Und das war aber dann relativ unproblematisch. In diesem Artikel ist genannt worden, dass es maximal 20 Menschen auf der Welt gibt, die also diesen Artikel, den der dann publiziert hat, verstehen können. Ja, also mit Internet ist es dann einfacher, weil dann hat er wenigstens das Gefühl, dass ihm 20 Leute auf der Welt verstehen. Der Rest nicht. Begabt sein ist eine Sondersituation, es ist unendlich schwierig. Nun verlangt Gott aber immer wieder, dass es diese Menschen gibt. Und denen geht es wirklich nicht gut und sie müssen trotzdem in der Welt sein. Das Judentum hat einen ganz, ganz wichtigen Mythos und spricht von den 36 Gerechten. Von 36 Menschen, die sind so völlig anders als alle anderen, dass sie wahrlich und wahrhaftig als Tzaddiks bezeichnet werden können. Man kennt sie daran, dass man sie nicht erkennt. Sie sind immer unbekannt. Sie werden niemals erkannt. Es gibt kein wie immer geartetes Zeichen. Aber Gott schafft immer 36 wirklich besonders begabte Menschen, gerechte Menschen. Und nur wegen dieser 36, die es immer gibt, lässt Gott die Welt nicht untergehen. Wir haben alle ein äußerst begrenztes Verständnis. Auch die ganz großen Genies, von einem Albert Einstein angefangen, einem Gauss, einem Mozart, das sind sehr, sehr oft Menschen, die gibt's, sind Einzelfänomene. Oft wird erst lang nach ihrem Tod verstanden, wie genial die waren. Es hat zum Beispiel zur Zeit Mozarts eine Reihe anderer musikalischer Genies gegeben. Den Bieber hat mir jetzt wieder ein bisschen hervorgekramt, der meines Erachtens noch weit besser ist als Mozart. Den hat aber irrsinnig lang, hat sich da keiner drum kümmert, der ist auch unendlich schwierig zu spielen. Beethoven hätte es fast erwischt, seine berühmte 9. Symphonie, Europahymne, 4. Satz, Auszug, konnte de facto am Anfang nicht aufgeführt werden, weil die Musiker des alten Burgtheaters, wo es gespielt werden sollte, die Uraufführung erklärt haben, dass das unspielbar ist und sind heimgegangen. Sie verstehen das Problem, aber Gott will es. Und wir sollten vielleicht in unserem Leben immer so sein und so unterwegs sein, dass wir, wenn wir etwas nicht verstehen, nicht sagen, dass der andere ein Vollidiot ist. Vielleicht ist er einfach nur unfassbar begabt. Gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag uns allen.